Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Wir sind heute zu Gast bei Dani Kubik, beziehungsweise er ist zu Gast hier auf dem Podcast. Und wir haben gerade schon eine Episode zu seiner vierten Wettkampfvorbereitung jetzt für Herbst 2024 aufgenommen. Sehr, sehr coole Insights. Schaltet da auf jeden Fall mal ein. Jetzt wollen wir ein bisschen spezifischer oder ein bisschen genereller, ja, einfach auf eine Wettkampfvorbereitung eingehen. Denn ich habe mal so ein bisschen überlegt, im Prinzip gibt es ja in der Wettkampfvorbereitung so drei Phasen, würde ich sagen. So diese Anfangsphase, wo man vom Aufbau eben ins Defizit übergeht, noch sehr viel Körperfett hat und dann die Phase, wo man dann schon ein bisschen leaner ist und wo die Diät ja so richtig gut anläuft, alles Spaß macht, man optisch auch sich deutlich verbessert und alles noch so ein bisschen passt. Und irgendwann kommt man natürlich dann so in diese letzte Phase, so in diese richtige Wettkampfdiät, wo man wirklich sehr stark gegen den Körper eben ankämpfen muss. Genau, ich bin jetzt 12 Tage vor dem ersten Wettkampf. Dementsprechend, ja, bei mir ist jetzt so eben diese Danger Zone auf jeden Fall am Start. Wo würdest du dich jetzt aktuell einordnen? Also bist du noch so in dieser Anfangsphase der Diät? Wie viele Wochen bist du jetzt auf Prep?
Ich bin jetzt genau, also ich habe jetzt 4 Wochen um. Heute fängt die 5. an. Ich würde tatsächlich so diese Phasen auch so beurteilen, wie du jetzt das beschrieben hast. Ich würde nur da vielleicht nochmal so ausgrenzen, die Pre-Prep. So, oder beziehungsweise auch nochmal so mit anmerken, je nachdem, ob du halt eine Pre-Prep gemacht hast oder halt nicht, ist diese erste Phase halt abgesiedelt, sage ich jetzt einfach mal, so ein bisschen weiter weg. Und die Prep wird dann direkt mit der zweiten Phase eingeleitet. Jetzt beispielsweise war das, hätte ich jetzt auch gesagt, in dem Kontext bei mir halt so. Mhm. Ne? Also ich habe die Pre-Prep im Juli, glaube ich, bis November gemacht. Ja? Mhm. Hat da 20 Wochen dann auch und habe da auch 12, 13 Kilo irgendwie liegen lassen dann in der Zeit. Und das würde ich jetzt als diese erste Phase. Ne?
Die war das wäre halt so das zweite Szenario. Genau. Ich glaube, dann hättest du halt nur zwei Phasen und nicht so richtig drei Phasen. Ja. Oder beziehungsweise der Pre-Prep-Cut hätte zwei Phasen, diese Anfangsphase, dann diese Progress-Phase. Und dann würdest du ja nach dem Pre-Prep-Cut, nach der Erhaltungsphase oder was man dann noch zwischendrin auch einbaut, eigentlich schon direkt in diese Prep-Phase reinstarten oder zumindest da dann langsam reingleiten, je nachdem, wie exzessiv man natürlich auch den Pre-Prep-Cut dann eben pusht. Genau, würdest du da wirklich so das untere Limit deines Wohlfühlbereiches austesten? Weil der Körper hat ja immer so eine Homöostase, so einen Körperfettbereich, in dem man sich so wohlfühlt, wo er sagt, so, da passt alles, da muss ich jetzt keine konstanten Signale schicken, so hier stimmt irgendwas nicht. Also extreme Lethargie oder starker Hunger oder hohes Stresslevel. Aber an einem gewissen Punkt kommt das ja eben. Ne? Ja. Und man hätte jetzt irgendwo die Möglichkeit zu sagen, man geht innerhalb des Pre-Prep-Cuts wirklich schon so bis zu diesem Punkt, wo diese Symptome schon so chronisch sind. Oder man hört halt eben nochmal ein gutes Stück vorher auf und lässt sich eben nochmal ein bisschen Puffer. Ja. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten. Wie weit hast du so diesen Pre-Prep-Cut bei dir getrieben? Also was waren dann so die Punkte, wo man gesagt hat, okay, bis hierhin und das reicht?
Ja, also grundsätzlich hast du, denke ich, mehrere Parameter, wovon du das abhängig machen kannst. Ne? Also erstens, wann platzierst du den Pre-Prep-Cut? Ne? Ich denke, das ist immer schon ganz gut, dass man zumindest so zwischen 4 und 6 Monaten nochmal dazwischen hat, um nochmal irgendwo Erhaltungskalorien oder halt tendenziell noch einen Ticken drüber zu fahren. Umso weiter das weg ist, umso härter kannst du pushen. Ne? Also das ist schon mal wichtig und solltest du auch pushen, wenn du den halt ausspielen willst, ne? Weil am Ende des Tages, so keine Ahnung, wenn du dazwischen nochmal 8 Monate hast, ja, das wird easy reichen, ja, um halt eben auch so etwas, zumindest chronische Symptome halt auf jeden Fall auszuradieren und dich nochmal eine gute Basis zu bringen. Nichtsdestotrotz solltest du dich halt jetzt nicht, 5% vor Stage-Break bringen. Mhm. So, ne? Also da muss man dann natürlich auch so ein bisschen aufpassen, wie hoch man geht und am Ende oder wie tief man geht eher. Und ich würde das auch so tendenziell halt eben errechnen, was du nach dem Pre-Prep-Cut und nach den Erhaltungskalorien, wenn du einfach sagst, okay, du willst da halt eben über 6 Monate, nehmen wir jetzt einfach mal fiktiv an, über 6 Monate so eine Rate of Gain von 1%, ja 0,8 bis 1% halt nochmal schieben, ja, in dieser Zeit an Gewichtszunahme.
Ja. Pro Monat.
Genau. Was willst du dann als die Age-Start haben. Und ich denke, da bietet es sich halt eben an, irgendwo schon zwischen 10-15% Gewichtsabnahme noch bis zum Wettkampf zu haben.
Ja.
Ne? So. Ja. Und so tief kannst du dann halt gehen. Ne? Okay. Also so, um das halt einfach mal so in ein Bild zu rücken. Also sprich, man kann sich da schon dann das Ganze so zurechtlegen, dass man halt entsprechend dann endet. Sprich, wenn ich mit 15% in die Diät starten will, an Gewichtsabnahme, die ich noch vor mir habe, ja, dann sollte ich halt schon gucken, dass ich halt irgendwo bei diesen 10%, die ich noch verlieren müsste bis zu Stage Rate, dann ende in einem Pre-Prep-Cut. Ne? Und meistens korreliert das ja auch damit, wo die Diät dann eigentlich so anfängt. Ne? Also du willst ja auch in einem Pre-Prep-Cut jetzt nicht unbedingt halt krasse Diät-Symptome rauskitzeln. Mhm. Ne? Also dass du mal ein bisschen Hunger kriegst am Ende, das ist, denke ich, normal. Ja, das ist ja schon nach einem Minicut teilweise so. Aber du solltest jetzt nicht unbedingt einen super starken Leistungsverlust haben. Ne? Du willst jetzt halt eben auch noch nicht, keine Ahnung, einen Libido-Verlust haben oder so Thematiken. Ne? Hungersättigung sollte sich auch irgendwo noch im Rahmen halten. Und vor allem sollte das Ganze dir auch nicht zur Last werden, finde ich. Ne? Ja. Also so, das sollte eigentlich eine smoothe Diät sein, ja. Und im Optimalfall bist du ja auch vorne dran schon in einem Körperfettmilieu, ja, wo man sagen kann, gut, wenn du den Cut jetzt machst, ne, erstmal ist es eine Bereinigung so, ne, und dann fängst du irgendwann an, überhaupt mal zu diäten. Ne, ja, weil vorher ist es halt wirklich, keine Ahnung, wenn du bei 20% KFA bist oder teilweise Athleten auch drüber, ja, musst du halt auch erstmal ein bisschen was verlieren, um überhaupt zu merken, so, dass du in der Diät bist halt. Ne? Also ja, meistens sind ja vom Hungerlevel auch schon ziemlich hoch. So, deswegen geht das im Pre-Prep-Cut eigentlich noch relativ gut. Und dann, wie gesagt, dann würde ich halt eben die andere Phase schon sagen, okay, dann kommen wir halt wirklich dann in eine, danach auch Ende Pre-Prep-Cut, war auch bei mir jetzt so, wo ich sage, okay, ich habe schon gemerkt, hier und da ist schon die Leistung auch dann eingebrochen.
Okay.
Ja. War aber jetzt auch beim gleichen Gewicht, wie ich jetzt bin, so bei roundabout 85 Kilo, habe bei 98,5 angefangen gehabt. Mhm. Und ich habe jetzt auch nur noch 9 Kilo zu verlieren. Mhm. Ne? Also ist dann jetzt auch schon mehr als die Hälfte weg, ne? So 2/3 ungefähr, die dann weg sind. Und da kann es halt auch mal vorkommen, ne? Wenn du halt auch wirklich immer hart am Pushen bist. So. Und vor allem auch, wenn du noch viel zu tun hast drumherum. Ne? Also wenn Arbeit halt viel ist so, und du jetzt auch schauen musst, dein Training zu priorisieren, aber trotzdem noch Dinge im Kopf hast, da ist die Leistungsbereitschaft manchmal auch nicht so hoch. Ne? Merkt man dann, wenn man teilweise wieder einen Diet Break gemacht hat und einen Deload dann, ne? Und danach irgendwie eine Woche später wieder die Werte von Beginn Prep halt hittet, ne? Wo du dir dann denkst, so, ah ja gut, ne? Also ist halt schon irgendwo die Ermüdung einfach, die Leistung so ein bisschen kaschiert. Ne? Deswegen würde ich mich da auch ehrlich gesagt nicht so hart verrückt machen. Und das war tatsächlich bei mir jetzt auch so bei einer Hex-Squad, wo ich eigentlich gedacht habe, so okay, das habe ich verloren. Also, weil ich nehme nicht mehr Körpergewicht zu, Stabilität fehlt einfach. Und zack, irgendwie, keine Ahnung, 12 Wochen später ging es nochmal. Mhm. Macht gar keinen Sinn. Aber, also macht schon Sinn, wenn man die Ermüdung halt mit einbezieht. Aber da darf man sich halt auch nicht so verrückt machen. Ja? Und man muss auch keinen Pre-Prep-Cut abbrechen, nur weil man mal 2 Reps an irgendeiner Übung verliert, weißt du?
Ja, wichtig halt, ne, dass diese Symptome halt nicht chronisch werden. Genau. Ne? Wenn das mal so hier und da mal sporadisch auftritt, ist das in der Regel kein Problem. Aber du kennst es, ab einem gewissen Punkt in der Prep, ne, machst du halt nichts mehr. Ja. Ne? Da kannst du noch jeden Joker ziehen. So, du bist trotzdem lethargisch, du fühlst dich trotzdem ermüdet, du hast trotzdem Hunger. Ja. Da sind die Symptome halt einfach konstante Wegbegleiter. Und das hilft einem dann auch einfach nochmal besser, diese Phasen einfach einzuordnen. Ja. Du hast eben von einem Clean-up gesprochen. Ich glaube, das beschreibt so diese erste Phase der Prep,
genau,
wo man wirklich einfach nur deutlich überschüssiges Körperfett einfach so, mal so ein bisschen bereinigt.
Ja.
Also wir haben halt entweder den Pre-Prep-Cut inklusive dem Clean-up, dann natürlich dem Cut, der dann folgt zu dieser regulären Diät, und dann kommt halt irgendwo die Prep-Phase. Und ich finde es ganz interessant, weil du jetzt eben diese Variante mit dem Pre-Prep-Cut gemacht hast und ich im Prinzip mit dem Clean-up eigentlich schon in die Prep reingestartet bin. Ich habe jetzt innerhalb von 34 Wochen 17 Kilo ungefähr verloren. Und bei mir war es wirklich so, dass so diese erste Clean-up-Phase echt blöd war. Also ich muss sagen, die hat mir gar keinen Spaß gemacht, weil du bist halt fett und du musst auf einmal deine Gewohnheiten umstellen. Ja. Du kannst nicht mehr einfach nur das essen, was du willst. So am Ende der Off-Season, also da war so, wenn ich Essen gesehen habe, dann habe ich es gegessen, weil ich brauchte immer Kalorien. Ich hatte immer so das Ziel, ey, die Kalorien müssen halt rein. Es ist mir nie leicht gefallen, auf die Kalorien zu kommen. Und auf einmal musste ich eben schauen, dass ich da natürlich weniger esse. Ich war eingeschränkter im Alltag und das hat halt ja viel eben diese Bereinigungsphase eben ausgemacht, eben dass Gewohnheitsveränderungen eintreten mussten.
Ja.
Das ist natürlich etwas Positives, ne, wenn man sich da natürlich anpasst an die neuen Bedingungen, aber erstmal natürlich eine Umstellung, die vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Und wenn man dann eben auch noch nicht wirklich gut aussieht und der Start so ein bisschen schleppend ist, das Fett jetzt noch nicht so schnell runtergeht, der Look sich nicht so schnell verbessert, dann ist man da erstmal in einer relativ herausfordernden Phase. Aber da gewöhnt man sich sehr, sehr schnell dran. Ja, ne? Sobald da einmal die Routinen eingeschliffen sind, dann kann richtig Fahrt aufgenommen werden. Und das war bei mir dann eben auch diese Cut-Phase, wo ich dann relativ schnell dann auch die Kalorien weiter reduzieren konnte, weil die Gewohnheiten dann eben etabliert waren. Und dann ging es halt auch richtig los mit dem Fettverlust. Dann habe ich da wirklich über 10 Wochen wirklich einen Prozent Abnahme des Körpergewichts pro Woche pushen können. Also jede Woche so 800, 900 schon Gramm verloren über Zeitraum von eben 10 Wochen. Und in diesen 10 Wochen ging halt richtig gut was. Da habe ich den Großteil der Arbeit des Defizits erzeugt, beziehungsweise den größten absoluten Gewichtsverlust erzielt. Und das war wirklich eine richtig geile Phase, weil die Fortschritte kamen richtig gut rein. Man sah immer besser aus. Und es ging einem tatsächlich auch besser in dieser Cut-Phase. Ich finde es halt immer super interessant, das immer wieder so zu erleben, wenn man aus diesem Aufbau dann in die Diät übergeht, wie viel vitaler man sich fühlt, wie weniger Schlaf man auch braucht. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und
wie viel besser man auch schläft.
Man schläft qualitativer. Also so
einfach mit der Zeit, die man im Bett verbringt, du schläfst halt viel besser.
Ja.
Zum Aufbau, mir tut alles immer weh, wenn ich am Morgen aufstehe. So, ne?
Kann der Körper fährt viel langsamer hoch.
Das ist Wahnsinn.
Und ja, die Produktivität leidet auch so ein bisschen darunter. Ne? Ja. Und da habe ich das Gefühl, in dieser Diät, so, man kriegt einfach mehr geschafft und man fühlt sich gleichzeitig auch besser. Auch die Regeneration ist ein bisschen besser. Sehe ich auch immer, wie jetzt
bei
wieder
mir
mit.
Schlechter.
Ja? Mhm. Okay, das ist interessant.
Weil ich sehe es auch eigentlich eher umgekehrt.
Bei Athleten von mir merke ich, ey, wenn die jetzt in die Prep beispielsweise gehen, auf einmal, die können so ein bisschen länger akkumulieren. Ja. Also die werden nicht mehr so sehr stärker, aber den Trainingsstress, den man halt hat hinsichtlich jetzt Sätzen und Intensität, der ist besser verkraftbar. Mhm. Und die können dann nochmal so 1-2 Akkumulationswochen pro Mesozyklus dann teilweise nochmal mehr machen.
Auch weil der Biss da ist.
Das auch.
Ich glaube, alleine weil der Biss schon da ist, das ist auch so ein mentales Ding. Aber ich habe auch gemerkt, und das ist auch interessant, ich habe auch weniger Probleme mit Haut, ich habe weniger Probleme mit meinen passiven Strukturen, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Ne? Also so, weil normalerweise bist du auf Erhaltungskalorien oder im Überschuss, müsste ja alles genug da sein. So, ne? Aber trotzdem, in der Off-Season habe ich tendenziell mehr Probleme mit passiven Strukturen. Also das ist echt ziemlich spannend, weil am Ende des Tages so, du bewegst die gleichen Gewichte mit weniger Körpergewicht, mit weniger Umfängen so. Aber was bei mir halt deutlich härter ist, ist, ich bin viel öfter, viel härter verkatert, so vom Muskelkater. Ja. War jetzt auch bei mir beispielsweise gerade, jetzt heute Morgen hatte ich noch mit Freddy, nämlich also mit meinem Coach, hatte ich da drüber geschrieben, habe gesagt, Freddy, können wir die Trainingsfrequenz anpassen? Ich glaube, ich brauche einen Rest-Day mehr so pro Woche. Weil ich, also egal was ich mache, ich komme da nicht mehr hinterher. Ne? Also mir tut dauerhaft alles weh. So, und ich bin jetzt auch noch nicht so in der Phase, wo mir eigentlich dauerhaft alles wehtun sollte. Ich bin zwar jetzt in Woche 4 vom Zyklus, so, ne? Mitte Woche 4, aber trotzdem, und ich, das habe ich letztes Mal schon gemerkt, ich bin letztes Mal nämlich auch von einem Hybridplan, Push-Pull-Beine, mit einem Pull-Ganzkörpertag nochmal, bin ich dann auch von 2 on, 1 off auf 2 on, 1 off, 1 on, 1 off gegangen.
Fahre ich auch gerade.
Und das ist viel angenehmer. Mhm. Wirklich viel. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mir diese 2 on, 1 off einen großen Benefit bringen. Mhm. Also so, wenn ich das Volumen jetzt halten würde, sogar ich glaube eher, dass es ins Gegenteil umschlägt. So, das ist das, was ich meine. Produktivität leidet dann. Ne? So, du bist viel schneller ermüdet und ich kann dann auch keine 7 Wochen irgendwie mal durchziehen. So, ich habe mir jetzt auch gesagt, so nach 5, also ich brauche safe einen Deload. Weil entweder fahre ich dann gegen die Wand, ne? Oder du gehst halt hin und das ist auch so eine Anpassung in der Prep. Irgendwann musst du die machen. Die war jetzt die ganze Zeit nicht notwendig. Ne? Also ich konnte die ganze Zeit jetzt die ersten 12 Kilo fahren, aber irgendwann kommen halt die regenerativen Kapazitäten, werden halt zwangsläufig weniger, wenn du weniger KFA hast. So. Ja. Und dementsprechend muss man dann irgendwann halt auch bereit sein, ne, auch die Symptome halt irgendwo sich so vor Augen zu führen. Ne. Und das wäre jetzt auch in dieser PrEP-Phase 2 halt, ja, oder 3. Es kann halt im Laufe von 2 bis 3 so kommen, ne, dass man halt eben sagt, hier und da muss man vielleicht halt eben statt halt dumm, ja, und stumpf sein Volumen weiterzufahren, halt auch bereit sein, mal eine Anpassung zu machen, weil ja, ansonsten der Look wird es dir nicht danken, weißt du?
Ich merke es auch, das war auch ein großer Fehler von mir in meiner letzten PrEP, weil das Training halt so ein bisschen da auch das war, was mir so Befriedigung gegeben hat, auch einfach Zeit war, wo ich so ein bisschen losgelöst von dieser Alltagslethargie war, ne, wo man auch den Look selber einfach nochmal so mehr wertschätzen konnte, ne, mit ein bisschen Pump vorm Spiegel. Das war einfach immer eine schöne Zeit dann auch irgendwo im Training, aber war dann auch zeitweise einfach zu viel. Und da muss man natürlich dann auch vernünftig sein und eben mit diesen absteigenden regenerativen Kapazitäten auch viel eher den Trainingsstress dann bereit sein, auch stellenweise zu reduzieren, vor allen Dingen zu den richtigen Zeitpunkten. Das ist nicht leicht, definitiv. Ja. Genau, ja, ich denke, das hat jetzt so die PrEP-Phase 2 nochmal so gut zusammengefasst.
Dass das man ist vielleicht, da kann ich vielleicht auch noch eine Sache sagen, so die wahrscheinlich für die Leute auch wichtig sein wird. Das ist auch die Phase, ja, die PrEP-Phase 2, wo meistens die ersten Kalorienanpassungen auch geschehen, bei den meisten Leuten. Ne? Also entweder Schrittanpassung, Kalorienanpassung, je nachdem, mit was für einer Gewichtsabnahmerate man arbeiten will. Also beispielsweise bei mir jetzt, seit ich mit Pre-Prep gerade gestartet habe, war erstmal so 0,9, ne? So am Anfang so das Ziel. Jetzt sind wir irgendwo schon bei 0,8 und das geht sich gerade auch so gut aus. Das Interessante ist, ich diäte immer noch mit denselben Kalorien, wie ich Beginn Pre-Prep hatte. Ja, jetzt schon 13 Kilo abgenommen oder 13,5, aber bin immer noch bei 2,5. Fahre damit auch ganz gut. Jetzt ein bisschen mehr Schritte, so 2000 mehr, aber es ist auch alles noch überschaubar halt. Ne? Und die meisten, aber wenn jetzt keine Pre-Prep gemacht wird, müssen meistens halt eben schon im Zeitraum da wahrscheinlich schon nochmal 200 Kalorien mal runter, so 2.000, 3.000 Schritte mehr machen. Ja, das ist so in der Regel so der Standard.
Und damit würde ich auch gar nicht allzu lange warten. Also gerade wenn ihr noch am Anfang von dieser zweiten Phase seid, ne, so diesen Cleanup eben gemacht habt, diesen Flow, Diätflow etabliert habt, dann geht ruhig ein bisschen aggressiver rein und reduziert lieber die Kalorien mal ein bisschen mehr, pusht die Schritte ein bisschen mehr, damit ihr dann nach hinten raus das Defizit langsam wieder ausschleichen könnt, wenn ihr jetzt beispielsweise sogar nur eine reguläre Diät geplant habt. Wenn wir jetzt natürlich dann von der Wettkampfvorbereitung sprechen, dann geht es natürlich dann irgendwann in PrEP-Phase 3 über und dort fängt dann alles eben an, einfach mehr weh zu tun. Der Körper will nicht in dieses Körperfettmilieu rein, er schickt euch konstant Signale, hey, das ist eine Notsituation, bitte hier, ja, Körperfett zunehmen, also mehr Kalorien essen, weniger Kalorien verbrauchen. Und da wird es dann natürlich sehr, sehr interessant. Ja, wir haben das beide jetzt schon dreimal durchgemacht. Ja. Ich bin gerade dabei, das Ganze zum vierten Mal durchzumachen. Und für dich geht es eben auch in naher Zukunft eben genau in diese Phase rein. Was waren da so Symptome, die du in dieser Phase erlebt hast und als am störendsten einfach für dich wahrgenommen hast? Was waren da die größten Herausforderungen eben so in dieser finalen Push-Phase der PrEP?
Also ich finde schon, die Lethargie ist schon eigentlich am nervigsten. Ja, früher, so in den ersten PrEP, dachte ich immer so Hunger, ne? Aber damit kannst du irgendwann umgehen. Also umso öfter du, glaube ich, auch in so ein Stadium reinkommst, umso besser kommst du mit dem Hunger klar und weißt es auch zu managen und weißt auch, dass es eine Zeit danach gibt. So, ne? Genau. Also das ist irgendwie nicht mehr so das Problem, aber das ist wahrscheinlich für die meisten First-Timer tatsächlich das größte Problem.
Ja, 100%.
Für mich ist, glaube ich, doch die Lethargie irgendwo und der soziale Aspekt, der dann irgendwie ein bisschen fehlt, weil ich habe dann auch einfach keinen Bock mehr, weil mir alles auch zu laut ist irgendwie. Also habe dann nicht mehr die Kraft irgendwie so unter Menschen.
Reizbarkeit ist ein Thema. Ne?
Ja, es geht sogar eher so dieses, mein Nervensystem, das toleriert das nicht, weißt du? So jetzt beispielsweise am Wochenende waren zwei Geburtstage, ich brauche abends eine Stunde, zwei, wo ich einfach, ich für mich so auf der Couch bin, ne? Also mit der Freundin, das ist okay, ne? Aber alles, was dazu kommt, wird schon irgendwie schwierig dann so zu verarbeiten. Neben dem, was man, weißt du, weil das Ding ist ja, wie viel machst du halt in deinem Alltag sonst noch, ne? Wenn du halt, keine Ahnung, 8 Stunden am Arbeiten bist, bis 2,5 Stunden dann Training, post noch eine halbe Stunde, so, keine Ahnung, machst dann nochmal deine Feedbacks fertig und so. Und dann bist du auf dem Geburtstag noch 5 Stunden mit 20 Leuten oder so und das ist so laut halt, ne? So, und ich habe das jetzt gemerkt, so, ich kann dann nicht schlafen halt, ne? 3 Stunden wieder wach im Bett gelegen. So, das ist bei mir immer so das Ding, wenn ich merke, ich bin over the top so, ja, dann schlafe ich nicht ein.
Das sind immer so diese 2 Zustände, ne? So, ja. Entweder so diese Lethargie, so dieses, man kriegt sich kaum aufgerafft,
ja,
irgendwas
und die zu tun. Und ja trotzdem, du bist ja trotzdem müde.
Oder man kommt halt aus gewissen Situationen einfach nicht mehr so richtig runter. Der Körper, ja, ist nicht mehr so in der Lage runterzufahren und man kommt aus diesen Stresssituationen fast, ja, schon, weil, so, womit ich jetzt diesen Geburtstag so ein bisschen, yeah, assoziieren würde, schon fast nicht mehr raus. Also man schwankt so ein bisschen, ja, man ist eben zu drunter oder, ja, eben zu drüber.
Und das tut dir halt auch leid, weil eigentlich bist du ja gerne da.
Weißt
du
so? Sich, ne?
Genau. Ja, ja, das ist halt immer so ein bisschen so das Ding, das mich halt nervt, so dass ich, ja, asozial kannst du es ja jetzt nicht nennen, also es ist nicht asozial, sondern es ist einfach halt nicht mehr so sozial kompatibel. So, ne? Aber das ist halt schade so, weil ich eigentlich das gern mag, so unter Menschen zu sein. So. Finde auch, sobald die hormonellen Umstellungen anfangen, also so wenn so kompletter Libido-Verlust ist oder so, das ist halt auch immer so, wo du dann denkst so, boah, ja. Und wenn das halt relativ früh ist, kann halt auch mal passieren. So beispielsweise 2017 war das bei mir sehr früh so in der Prep schon, wo ich dann auch gedacht habe, das ist halt auch schon so ein Ding, ne? Also gerade, ja, wenn ihr auch Partner habt oder so, müsst ihr auch drauf vorbereitet sein.
Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber ist es bei dir eher so psychisch, dass du halt einfach keine Lust hast oder dass du halt nicht mehr kannst?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, das wird eine Kombination sein. Ja. Deswegen glaube ich auch beispielsweise, dass es dieses Jahr jetzt nicht so zum Problem wird. Aber dieses Jahr wird die Härte ganz anders gepusht. Deswegen kann es halt auch schon wieder ein Problem sein zu dem gleichen Zeitpunkt, weißt du, weil ich einfach noch tiefer will. Mhm. Aber ich glaube, das ist primär psychisch.
Ja. Ne? Aber, kann ich so bestätigen. Ja. Also bei mir war es jetzt auch diese Prep so, dass das auch schon seit längerer Zeit eben einsetzt.
Ja.
Aber dass es noch geht, ja, theoretisch. Also im richtigen Setting, wenn man es drauf anlegt, ja, ja, dann funktioniert, ja, ja, alles noch.
Aber das ist ja auch nicht so die Glück. Intention, weißt du so?
Also darum geht es, man will sich ja auch nicht zwingen müssen. Ja, ja. So, ne? Aber klar, dieser Funke, der springt, ja, nicht mehr so schnell über oder gar nicht mehr über. Ja. Das ist halt natürlich dann hier das Problem, ne? Damit man das einfach nochmal ein bisschen aufklärt, wenn man hier von der Libido,
ja, spricht. Ja, es ist halt für einen selbst meistens wahrscheinlich halt eben noch so relativ. Ne? Also wenn du Single bist oder so, ja, bockt nicht. Aber so, ich finde immer alles, wo du als Athlet, das ändert sich auch so ein bisschen, wenn du ein bisschen älter wirst. Ne? Also wir sind jetzt auch noch nicht so alt, aber es ist was anderes, wie mit 21 noch zu preppen. Du spürst irgendwie schon eine größere Verantwortung gegenüber deiner Mitmenschen, insbesondere die wenigen Mitmenschen, die in deinem Umfeld noch sind. So, ne? Und wenn das halt Beziehungen ist, wenn das, keine Ahnung, Eltern sind oder auch Familie oder Freunde, Enge, ich finde es nicht richtig so, die Leute alle hängen zu lassen, während die eigentlich alles mit dir mitmachen, so, weißt du, so, und das sind so die Punkte, die mich persönlich an dem Stadium, also jetzt mich persönlich am meisten ärgern, wie gesagt, wo andere sich über Hunger beklagen und so, denke ich eher dran, so, ja, was ist mit meinem Umfeld halt, ne?
So. Finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt und einen wirklich wichtigen Punkt, kann ich jetzt in meiner 4. Season auch so bestätigen, ja, ne, dass man einfach so das Gefühl hat, dass man auch seinem Umfeld da einfach nicht mehr so richtig gerecht wird und dass, ja, man eigentlich vielmehr den Leuten da auch einfach mehr zurückgeben möchte. Ich meine, es ist unabdingbar, dass man gerade eben in dieser Prep-Phase 3 sehr auf sich fokussiert ist und natürlich auch zu einem gewissen Grad auch einfach egoistisch handelt, weil ich meine, es muss dir natürlich in erster Linie gut gehen, damit du deinem Umfeld auch gut tun kannst. Und es ist natürlich eine temporäre Phase, aus der man natürlich auch dann auch nach dem Wettkampf natürlich schnell wieder raus will. Aber es ist natürlich alles andere als leicht. Und, ja, ich finde es auch interessant, wie sich das über die Wettkampfkarriere eben so ein bisschen ändert.
Ja.
Weil du hast auch gesagt, erste Season, da war noch der Hunger das Problem. Ja. Das war bei mir genauso. Ich hatte, ja, halt Cravings des Todes und, ja, habe gecheatet und so weiter. In der zweiten Prep, wo ich mich dann auch nur wie in der ersten Prep auf Men's Physik-Wettkämpfe, ja, vorbereitet habe, ja, hat dann alles gepasst. Ja. So, diese Prep lief richtig smooth.
Ja.
Und dann meine letzte Prep, wo es dann ins Bodybuilding ging, da war dann einfach so der generelle Stressfaktor so ein bisschen das Problem, so der Druck, der auf einem lastete, eben diese Härte zu bringen. Ja. Und da war das dann eher das Problem. Jetzt in der 4. Season, wo der Anspruch an die Härte noch mal höher ist, ist es tatsächlich jetzt wie bei dir auch die Energielosigkeit. Ja. Also einfach so dieser Antrieb und die Überwindung, Aktivitäten, ja, durchzuführen. Ich merke, meine Beine, die, ja, sind konstant schwer. Ich muss extrem langsam und bewusst gehen, weil ich teilweise sonst mit den Beinen sogar wegknicke.
Ja.
Und wenn ich Treppenstufen gehe, fühlt sich das jedes Mal an wie so ein 60% 1M Calf Raise. Ne? Meine Waden, ey, die sind richtig zu, einfach aufgrund der hohen Schritte, die ich eben mache. Und das sind gerade so die Symptome, die ich jetzt verspüre. Dazu kommt noch ein sehr starker Harndrang, auch ein sehr, sehr plötzliches Gefühl von, hey, ich muss jetzt Wasser lassen. Das ist wirklich sehr extrem gerade. Und halt eben das, was du auch schon gesagt hast, eben so dieses Hin- und Herschwanken zwischen, ey, ich bin total müde und abgeschlagen und ich komme gerade bei so vollen, langen Tagen abends einfach nicht mehr so richtig runter. Und das ist ein riesiger Balance.
Was ich auch noch auf jeden Fall als einen wichtigen Punkt sehe, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber das Training auch teilweise mental, also so die Lower Sessions oder so, das ist halt schon, wenn du gewisse Numbers hitten willst und du weißt, es müsste physiologisch eigentlich noch gehen. Boah, also ich habe so eine Übung, ne, Single Leg Leg Press, die wird irgendwann in der Diät, wird die einfach zum absoluten Endgegner.
Mhm.
Also des Tages so, ne. Also ich weiß, wenn das rum ist, egal was passiert.
Drei Kreuze.
Ja, so, also so, das ist, finde ich, auch schon mental teilweise echt schwierig.
Ja.
Ich kann mir das auch vorstellen, so, ich habe meistens halt auch, wenn ich hier trainiere, ist noch irgendjemand halt um mich rum so. Ne, die wissen auch, um was es geht, so, dann kann man sich irgendwie doch auch ganz gut motivieren, so, wenn nicht, wird man extern so ein bisschen motiviert, aber ich glaube, wenn du halt so wirklich so in einer Großstadt bist, weißt du, so im Gym, wo du auch keinen kennst groß oder so und so da deine Prep durchziehen musst, boah, Kampf.
Brutal, ne?
Ja.
Was bei mir jetzt gerade echt hilft, ist, dass bei mir neue Gyms aufgemacht haben, neue Gymkette
mit
einer komplett neuen Gym 80 Vollausstattung.
Ja.
Und meine Zahlen von vorher jetzt wie weggewischt sind.
Ja.
Also ich habe jetzt 4 Weeks out meine Zahlen ausradiert und bin jetzt dabei, überall die Zahlen neu zu etablieren.
Ja.
Und ich muss sagen, das tut mental so gut, weil ich wirklich mich da nochmal komplett resetten konnte und wirklich nur einfach saubere Sätze eben absolviere, die extrem effektiv für die Muskulatur sind, aber mich systemisch und auch psychisch nicht so sehr herausfordern und ich jetzt eben anfangen kann, sogar eben diese Zahlen wieder so ein bisschen auszubauen. Man kommt wieder in die Übungen, in die Geräte rein, man lernt sie kennen, man wird tendenziell sogar noch mal ein bisschen besser, kann jetzt noch mal so ein bisschen Progress auf dem Papier irgendwo machen. Und das ist gerade mental ist für cool, mich eine coole Sache. Würde ich jetzt grundsätzlich nicht so machen, wenn die Bedingungen konstant wären. Also ich würde jetzt vielleicht da nicht den Trainingsplan, wenn man immer im gleichen Gym trainiert, two weeks out, komplett neu aufstellen, aber die Umstände haben es gerade einfach so zugelassen und taugt mir gerade sehr, sehr gut.
Glaube ich.
Es war wirklich eine Erleichterung.
Ist manchmal auch die Frage, ob es denn sogar vielleicht besser ist.
Vielleicht ist es auch besser, gerade wenn man zu
auch
zahlengetrieben arbeitet.
Ermüdungstechnisch, verletzungstechnisch, Stimulus-to-Fatigue-Ratio.
Ja.
So gerade in dem Zustand, ne, was wir auch eben gesagt haben, man muss halt vielleicht auch irgendwann mal anpassen. Ne?
Mhm.
Ja. Könnte ich.
Kann schon sein, das ist ein guter Punkt.
Ich habe tatsächlich auch so ein paar ältere Athleten, die da autoregulativ vorgehen. Man kann ja auch von Älteren immer was lesen, lernen, auch wenn du dich selbst betreust vielleicht, ne, weil du vielleicht Contest Prep besser kannst, so, aber dieses autoregulative Training, manche gehen auch tatsächlich einfach halt eben von denen, das ist als Feedback geben, ich trainiere nicht mehr so schwer. Ne? Früher hat man halt gesagt, du musst mit dem Wiederholungsbereich nicht hochgehen, weil du solltest schwer weiter trainieren. Klar, aber man baut ja auch mit 10 Reps oder mit 12 Reps Muskeln auf und nicht nur mit 8 oder 7. Ja,
richtig.
Ne, dass man dann halt eben sagt, okay, man macht halt die Hack vielleicht halt eben statt, keine Ahnung, 180 machst du mal 140, aber gehst da halt eben 4 Reps hoch.
Ja.
Ne, wenn du das halt in dem Moment besser tolerierst, vom Nervensystem und so weiter und so fort, warum nicht?
Da ist absolut was dran. Also kann ich auch wirklich nur so empfehlen, da vielleicht auch die Rep-Ranges einfach nach oben anzupassen, was natürlich nicht heißen soll, dass ihr jetzt weiter weg vom Muskelversagen trainiert,
weil
das ist natürlich der entscheidende Punkt, dass ihr trotzdem jeden Satz eben nah ans Versagen bringt. Ja. Aber ob ihr das in dem Bereich von 7 bis 9 oder 9 bis 14 oder was auch immer macht, das ist relativ egal. Und gerade diese höheren Wiederholungsbereiche halte ich gerade dann eben, wenn man so das Gefühl hat, okay, die Stimulus-Fatigue-Ratio ist vielleicht nicht mehr ganz so gut, man hat einfach mehr Ermüdung fürs Gesamtsystem als Muskelreiz, definitiv eine absolut sinnvolle Strategie, da vielleicht die Web-Ranges etwas anzupassen.
Habe ich aber selten auch gemacht bisher. Ja, das ist immer auch so ein Ding, muss man halt überlegen, ob das halt in dem spezifischen Kontext immer halt gut passt. Ne?
Mhm. Ja, bei mir war es dann immer so der dritte Satz bei der Leg Press. So, ich hatte so 3x7-11 und habe ich gesagt, komm, den dritten Satz, den machst du nochmal 11x14 oder sowas.
Ja, ja,
genau. Da einfach nochmal so diese leichte Reduktion.
Ja.
Hat mega gut getan.
Ja.
Also für den Kopf und auch für die Stimulierung der Muskulatur. Ist definitiv eine Strategie, die man mal für sich antesten kann. Aber ja, du hast recht, so dieser Mythos fast schon, du musst in der Diät weiterhin schwer trainieren.
Ja.
Hat natürlich,
eigentlich war es umgekehrt, der Mythos.
Weil Leute gesagt haben, ey, höhere Wiederholungsbereiche verbrauchen mehr Kalorien. Also aus dem Hintergrund natürlich nicht, sondern einfach hier, um eine bessere Stimulus-to-Fatigue-Ratio zu erreichen. Daniel, sehr, sehr interessant. Also die drei Phasen der Prep. Wir haben entweder den Pre-Prep-Cut inklusive des Clean-Ups und dann der nachfolgenden Diät. Oder Szenario 2, den Clean-Up, die Diät und dann natürlich abschließend eben die richtige Prep, die Phase, die wehtut, aber die natürlich temporär ist und die es durchzustehen gilt, um dann letztendlich die persönliche Bestform auf die Bühne zu bringen.
Ja.
Cooler Talk. Hier an der Stelle auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle die bei YouTube eingeschaltet haben. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann nutzt gerne bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de den Code HYPER und spart den jeweiligen Bestpreis auf die meiner Meinung nach besten Supplements. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
Peace out.